Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der nicht preisgibt, was er geschaffen hat. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Liebe Gemeinde, das hört sich sehr vollmundig an, oder? Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und dann frage ich mich, wie soll das denn gehen? Also, mein Glaube, der ist oft zerbrechlich und schwach. Und die Welt, also im Blick auf die Welt, habe ich sehr wenig oder nichts im Griff. Im Gemeindeglaube ist Vertrauen. Vertrauen darauf, dass Gott doch stärker ist. Stärker als das, was uns niederdrückt, stärker als das, was uns entmutigt. Und dieser Glaube trägt, leise, aber verlässlich. Und der überwindet, aber nicht mit Macht, sondern mit Liebe. Und in diesem Vertrauen feiern wir heute Morgen Gottesdienst. Und zudem heiße ich Sie alle ganz herzlich willkommen, auch diejenigen, die ihn zu Hause mit uns feiern. Und noch ein Hinweis, eigentlich wollte die Anne Jung heute von hier vorne mitsingen, die ist aber jetzt kurzfristig krank geworden. Das heißt, Sie müssen das alles auffangen und lauter singen. Klappt schon. Wir probieren es mal. Such, wer da will.
Gemeinsam loben wir Gott mit Worten des 34. Psalms. Ich will den Herrn loben alle Zeit, sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, Dass es die Elenden hören und sich freuen. Preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und errettete mich aus aller meiner Furcht. Die auf ihn sehen, werden strahlend vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten und hilft ihnen heraus. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn trauet. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Reiche müssen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. Amen. Liebe Gemeinde, der Psalm, den wir gerade miteinander gesprochen haben, erzählt von einem Menschen, der Gott gesucht und Hilfe erfahren hat. Er hat erlebt, Gott lässt nicht los, auch wenn Wege sich verschließen. Der Heidelberger Katechismus lädt uns in der Frage 28 dazu ein, in allem, in Glück und in Schwierigkeiten, auf diesen Gott zu vertrauen. Er fragt, was nützt uns die Erkenntnis der Schöpfung und Vorsehung Gottes? Die Antwort lautet, Gott will damit, dass wir in aller Widerwärtigkeit geduldig, in Glückseligkeit dankbar und auf die Zukunft hin voller Vertrauen zu unserem treuen Gott und Vater sind, dass uns nichts von seiner Liebe scheiden wird, weil alle Geschöpfe so in seiner Hand sind, dass sie sich ohne seinen Willen weder regen noch bewegen können. Wir beten und stehen dazu auf. Treuer Gott, lieber Vater im Himmel, manchmal wissen wir nicht, wohin der Weg führt. Pläne platzen, Türen bleiben zu und wir fragen uns, wo bist du da? Dann erinnerst du uns daran, dass du nicht nur der Anfang bist, sondern auch der, der mitgeht. Dass du uns Wege öffnest, wo wir keine sehen und Halt gibst, wenn alles wackelt. Danke, dass wir vor dich kommen dürfen, mit dem, was gut läuft und mit dem, was uns Sorgen macht. Hilf uns, dir zu vertrauen, nicht nur, wenn alles passt, sondern gerade dann, wenn es schwierig wird. Mach unsere Herzen weit für dein Wort, damit wir neu spüren, nichts kann uns trennen von deiner Liebe. Amen. Liebe Gemeinde, es gibt Tage, da fühlt sich das Leben an wie ein Kampf gegen Sorgen, gegen Druck, gegen die eigene Angst. Paulus kennt das und er schreibt dagegen an, mit einem Satz, der trägt. Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Hören wir seine Worte aus dem Römerbrief, Kapitel 8, ab Vers 31. Was können wir jetzt noch sagen? Gott ist für uns, wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr? Das Schwert des Henkers? Mit all dem müssen wir rechnen, denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Wir antworten auf die Lesung mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige, allgemeine, christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Salah. Liebe Gemeinde, manchmal geht es ja einfach nicht mehr weiter. Das ist dann so wie Schluss aus, Stopp. Haben Sie das auch schon mal erlebt? Da hat man sich auf den Weg gemacht in der festen Überzeugung, dass es passt und dass die Richtung stimmt. Man hat lange nachgedacht, vielleicht hat man sogar noch dafür gebetet, was man da gerade machen will. Und dann ist man losgegangen, voller Vertrauen, das ist der richtige Weg, beschwingt, voller Hoffnung, mit so einem richtig guten Gefühl. Und dann ist plötzlich Schluss aus Stopp. Und nichts geht mehr. Ich glaube, das haben viele schon erlebt, dass es im Leben nicht so weiterging, wie sie sich das so ausgemalt hatten, wie es so sein sollte. Vielleicht hat der Körper irgendwann gestreikt, obwohl sie immer Sport gemacht haben und hat gesagt, Stopp, geht so nicht weiter. Oder im Beruf wurde es auf einmal schwierig, auf einmal gab es Konflikte, die Worte wurden schärfer, wie wird das wohl werden? Oder diese Beziehung, von der man dachte, die hält ewig und dann steht die plötzlich vor dem Aus. Schluss, aus, Stopp. Liebe Gemeinde, manchmal ist das Leben ja wie so eine Straße, die auf einmal blockiert ist. Und ich verstehe beim besten Willen nicht, warum. Ich sehe das Hindernis, was mich aufhält, aber nicht, was dahinter liegt. So ähnlich ging es auch einem Mann, von dem in der Bibel berichtet wird, Bileam. Der Bileam, der war auch felsenfest davon überzeugt, ich bin auf dem richtigen Weg. Und der hatte auch alles richtig gemacht. Was hätte denn der mehr tun können, als Gott zweimal um Rat fragen? Dann von Gott Rat zu erhalten und dann das zu tun, was Gott ihm doch geboten und gezeigt hatte. Ich frage Sie, hätte er es besser machen können? Nee, oder? Beten, Antwort kriegen, dann das machen, was man als Antwort bekommen hat. Ja, der Bileam war alles, nur nicht leichtfertig losmarschiert. Und dann mitten auf dem Weg steht etwas, das er nicht sieht, ihm im Weg. Und seine Eselin, die sieht's sehr wohl. Liebe Gemeinde, der Predigtext ist eine seltsame, ein bisschen komische Geschichte. Also wenn man die mit Verstand liest, muss man zwischendurch auch schon mal schmunzeln. Und ich glaube, es ist eine Geschichte, die kann ganz tief ins Leben reinsprechen. Denn manchmal hält Gott uns ja an und das nicht, um uns zu strafen, sondern um uns die Augen zu öffnen. Ich lese aus 4. Mose, Kapitel 22. Am nächsten Morgen stand Bileam auf. Er sattelte seine Eselin und ging mit den Ältesten von Moab mit. Gott geriet aber doch in Zorn darüber, dass Bileam die Männer von Balak begleitete. Darum stellte sich ihm ein Engel des Herrn als Gegner in den Weg. Bileam ritt auf seiner Eselin und hatte zwei seiner Knechte dabei. Die Eselin sah den Engel des Herrn, der mit gezogenem Schwert auf dem Weg stand. Die Eselin wich vor ihm aus und lief vom Weg aufs Feld. Da schlug Bileam die Eselin, um sie auf den Weg zurückzutreiben. Der Engel des Herrn aber ging zu einer Engstelle zwischen den Mauern der Weinberge. Die Eselin sah den Engel des Herrn und drängte sich an eine der Mauern. Dabei klemmte sie Bileams Fuß an der Mauer ein und er schlug sie noch einmal. Der Engel des Herrn ging ein Stück weiter. Er stellte sich an eine noch engere Stelle. Dort konnte die Eselin nicht mehr ausweichen, weder nach rechts noch nach links. Als die Eselin diesmal den Engel des Herrn sah, legte sie sich unter Bileam einfach hin. Bileam wurde wütend und schlug die Eselin mit dem Stock. Da verlieh der Herr der Eselin die Fähigkeit zu sprechen. Und sie sagte zu Bileam: Was habe ich dir getan, dass du mich jetzt zum dritten Mal schlägst? Bileam antwortete ihr: Nun, du hast mir übel mitgespielt. Wenn ich ein Schwert in der Hand gehabt hätte, dann hätte ich dich getötet. Die Eselin sagte zu Bileam: Bin ich nicht deine Eselin, auf der du schon dein Leben lang reitest? Habe ich mich dir gegenüber jemals so verhalten? Er antwortete: Nein. Da öffnete der Herr Bileam die Augen und Bileam konnte den Engel des Herrn sehen. Er stand mit gezogenem Schwert auf dem Weg. Bileam verneigte sich und verbeugte sich bis zum Boden. Der Engel des Herrn fragte ihn: Warum hast du deine Eselin dreimal geschlagen? Ich selbst trete dir als Gegner entgegen, weil du auf dem falschen Weg bist. Die Eselin hat mich gesehen und ist mir dreimal ausgewichen. Wenn sie nicht ausgewichen wäre, dann hätte ich dich getötet. Aber die Eselin hätte ich am Leben gelassen. Bileam sagte zu dem Engel des Herrn: Ich habe Unrecht begangen. Ich habe nicht erkannt, dass du selbst dich mir in den Weg gestellt hast. Wenn ich in deinen Augen in die falsche Richtung gehe, dann kehre ich sofort um. Der Engel des Herrn entgegnete Bileam: Geh ruhig mit den Männern, aber du darfst ihnen nur das weitergeben, was ich dir sage. So ging Bileam mit den Boten Balaks. Wer von Ihnen kannte die Geschichte nicht? Steht in der Bibel, unglaublich, oder? Hätte man auch bei Grimm gesucht. Liebe Gemeinde, Bileam ist unterwegs und er hat ein klares Ziel und er weiß um seine Aufgabe. Und er ist sich 100% sicher: Ich handle im Auftrag Gottes gemäß seinem Willen. Und dann verweigert sich diese dämliche Eselin, auf der er sitzt, das ist eine Eselin, das störrische Vieh, dreimal und verlässt den Weg. Dann klemmt sie auch noch seinen Fuß an der Mauer ein und dann legt sie sich einfach auf den Boden. Und er schlägt und er schimpft und er schlägt und er erreicht nichts. Er merkt nur: Das läuft hier nicht so, wie ich das will. Und schuld ist wer? Die Eselin, ja klar, wer denn sonst? Kommt Ihnen das bekannt vor? Wenn etwas nicht funktioniert, nicht nach meinen Wünschen verläuft, am besten noch etwas, von dem ich glaube, dass es doch im Sinne Gottes ist. Und ehrlich gesagt, glauben Sie jemals was anderes? Dann liegt es doch nahe, die Schuld bei den anderen zu suchen. Also bei den Umständen. Heute ist es sehr beliebt, die Schuld bei denen da oben zu suchen. Oder beim Presbyterium oder bei wem auch sonst. Bei allen, natürlich nicht bei sich selber. Und noch seltener kommt man auf die Idee, dass vielleicht der Herrgott selbst die Hand an die Bremse gelegt hat. Dass Gott sagt: Stopp. Stopp nicht, weil du versagt hast, sondern weil du etwas übersehen hast. Weil du etwas sehen sollst, was du gerade noch nicht sehen kannst. Diese dämliche Eselin, die sieht mehr als Bileam. Die sieht den Engel mit dem Schwert. Engel mit dem Schwert, der sich ihr in den Weg stellt. Haben Sie schon mal von Engeln mit Schwertern gehört? Passt das in Ihr Engelbild? Sind Engel nicht dafür zuständig, dass sie uns auf den Händen tragen, dass wir unsere Füße nicht an einen Stein stoßen? Der Job der Engel ist doch, dass sie uns behüten auf all unseren Wegen. So heißt es doch im Lieblingstaufspruch, Psalm 91. Das ist deren Job. Und jetzt mitten auf dem Weg ein Engel mit gezogenem Schwert. Wie hat die Geschichte es in die Bibel gefunden? Engel, so zeigt Bileams Geschichte, sind eben nicht nur die netten Begleiter unseres Lebens. Und ganz sicher sind sie nicht die himmlische Lebensversicherung für alle Lebenslagen. Und wie ist das dann mit den Engeln? Welche Rolle spielen die eigentlich in der Bibel? Also da kommen die an den verschiedensten Stellen vor. Da gibt es zum Beispiel einen, der bewacht das Paradies, als die Menschen da raus mussten. Der steht da übrigens auch mit Schwert. Oder Mose erscheint der Engel des Herrn im Dornbusch. Bei Abraham kehren drei Engel ein und kündigen ihm die Geburt seines Sohnes Isaak an. Überhaupt Geburten anzukündigen, das ist so ein Hauptjob von Engeln. Die kündigen die Geburt des Simson an, das ist ein Mann, der das Volk Gottes retten soll. Dem Zacharias wird von einem Engel verkündet, dass er einen Sohn bekommen wird, Johannes der Täufer, und das mit der Maria kennen sie ja. Du wirst Jesus bekommen, den Retter der Welt. Dann kommen sie wieder vor am Grab Jesu und Gottes Thron, der ist auch umgeben von vielen Engeln. Und auch wenn es in der Bibel an so mancher Stelle um die Engel geht, sie werden in der Bibel keine Lehre von den Engeln finden. Also wie die aussehen und was sie so ausmacht und so. Engel stehen überhaupt nicht im Mittelpunkt. Die treten auch nicht in Konkurrenz zu Gott, sondern die haben nur eine einzige Funktion. Sie sind Gottes Boten, sind also Geschöpfe Gottes, gehören allerdings zur unsichtbaren Welt, die gibt es auch. Zu der gehören sie und sie stehen in Gottes Dienst. Und die kommen auch nicht aus eigener Macht, sondern, wie gesagt, die haben immer nur eine Aufgabe, die tragen Gottes Botschaft zu den Menschen. Die sagen den Menschen das, was Gott den Menschen gerne sagen möchte. Und dann kann alles Mögliche zum Engel werden. Bei Engeln geht es letztlich darum, dass Gott durch Engel Menschen nahe kommt und dass diese Menschen sich dann von Gott angesprochen wissen. Und bei Bileam ging es darum, dass Gott durch diesen Engel sicherstellen wollte, dass Bileam am Ende seiner Reise nichts anderes tut, als das, was er Gott ihm sagt. Und darauf weist der Engel nochmal hin. Weil genau das stand wohl auf dem Spiel. Zum Hintergrund. Die Israeliten, kennen Sie die Geschichte, die sind aus Ägypten geflohen. Und dann haben sie die lange Reise durch die Wüste hinter sich und dann stehen sie endlich vor dem Einzug ins gelobte Land. Jetzt flossen in diesem gelobten Land aber nicht nur Milch und Honig, sondern da wohnten dummerweise auch noch andere Völker. Naja, und die haben sich nicht darüber gefreut, dass jetzt neue Bewohner kommen. Kennt man irgendwie. Und dann steht Israel am Eingang zum gelobten Land. Und sie müssen durch das Land der Amoriter hindurchziehen. Und eigentlich wollen die nur hindurchziehen, aber der König der Amoriter verweigert ihnen die Durchreise. Ja, durch wollen sie trotzdem. Na, wie macht man das dann? Na ja, dann gibt's wohl Krieg. Gab's auch. Die Israeliten siegen und dann stehen sie am Nordrand des Toten Meeres. Und das ist dann die Grenze zum Land der Moabiter. Die Moabiter hatten einen König, der hieß Balak. Und der hatte jetzt mitbekommen, wie die Israeliten sein Nachbarland besiegt hatten. Und er hatte furchtbare Angst vor der Kampfkraft der Israeliten. Und dann kommt jetzt der Bileam ins Spiel. Der war nämlich damals ein bekannter Mann im heutigen Nahen Osten. Diesem Bileam sagte man nach, da gibt es übrigens auch außerbiblische Zeugnisse drüber, über den. Diesen Bileam, der gehörte zu einem fremden Volk, in Klammern war trotzdem ein treuer Verehrer des Gottes Israels, auch das gab es damals schon, steht so da drin. Dieser Bileam, dem sagte man nach, dass er die Kraft hatte, Dinge zu verfluchen und zu segnen. Und wenn er segnete, dann hatte das zur Folge, dass die Menschen große Kraft hatten. Und wen Bileam verfluchte, naja, der hatte keine mehr. Der nahm schlimmen Schaden. Und jetzt hatte sich der Balak, Sie erinnern sich, das ist der König der Moabiter, in seiner Angst gedacht, naja, da schicken wir doch jetzt mal Leute und lassen den Bileam holen. Und was der dann machen soll, können Sie sich denken, oder? Na, segnen soll er nicht, sondern verfluchen. Ziel war, Bileam sollte kommen und Israel verfluchen. Und das hätte dann zur Folge gehabt, dass die mit hundertprozentiger Sicherheit in dem bevorstehenden Kampf verloren hätten. Das ist eine Geschichte. So der Plan. Jetzt spielt der Bileam aber nicht einfach mit, sondern ich habe ja gesagt, der war gottesfürchtig, der hält Rücksprache mit dem Gott Israels, mit Jahwe. Der sagt, als sie ihn holen wollen, stopp, ich muss eine Nacht drüber schlafen und mit dem Herrn reden. Morgen früh sage ich euch Bescheid. In der Nacht sagt der Herr ihm, da gehst du nicht mit. Du darfst Israel nicht verfluchen, denn ich hab's gesegnet. Und der Biliam gehorcht und sagt, ich komme nicht mit. Die Gesandtschaft kehrt zurück und dann schickt der König der Moabiter eine zweite. Jetzt kommen noch angesehenere Menschen mit. Und Biliam sagt wieder genau das Gleiche. Eine Nacht, morgen früh sage ich euch Bescheid. Und dieses Mal erhält er die Erlaubnis, steht wirklich so in der Bibel, geh mit den Männern, die dich holen wollen, aber tu nur das, was ich sage. Das ist die Vorgeschichte. Und jetzt hält sich der Biliam an Gottes Weisung und geht mit. Durfte er ja auch. Und dann erlebt er Gottes Schluss aus Stopp. Die für mich einzig hilfreiche Erklärung ist, Gott wollte Biliam unbedingt noch einmal einschärfen, dass er sich in jedem Fall, egal was jetzt da im fremden Land kommt, an Gottes Willen orientiert. Übrigens am Ende der Geschichte kommt es dann genau so. Können Sie mal lesen, die Geschichte ist sehr krude. 4. Mose 22 bis 24, sind drei Kapitel, schaffen Sie heute Nachmittag. Am Ende kommt es genau so. Biliam segnet Israel und sagt nur das, was Gott ihm in den Mund legt. Im Prinzip hätte man das, was ich eben gelesen habe, komplett streichen können. Das Ergebnis wäre das gleiche gewesen. Biliam zieht los, weil er weiß, Gott hat mich auf diesen Weg geschickt. Und dann kommt es zu dieser Störung und der Weg verläuft nicht so, wie Biliam sich das wünscht. Und dann sucht er einen Schuldigen und findet ihn in der Eselin. Und Gott sei Dank, Gott öffnet ihm die Augen und der Biliam erkennt, dass die Eselin tiefer sieht als er, der Seher. Auch das ist sowas Witziges in der Geschichte. Da ist da ein Seher, der nichts blickt und eine dumme Eselin, die blickt alles. Liebe Gemeinde, hat Gott ihn auch schon mal eine Eselin geschickt? Ein Esel geht auch. Menschen, die sie ausbremsen. Vielleicht auch ihr Körper, der sie ausbremst. Wissen Sie, wie der Esel in der alten Kirche gedeutet wurde? Auf den Körper. Also manchmal ist ja, dass der sich meldet, das Herz oder irgendwas und irgendwas geht nicht mehr. Und das ist so ein Esel, der sagt, guck mal, du solltest was ändern, da ist was, das ist nicht gut so. Dann wäre ändern besser als Pillen einwerfen. Wobei Pillen einwerfen manchmal trotzdem wichtig ist. Aber Sie wissen, was ich meine. Die alte Kirche hat gesagt, das ist der Körper. Vielleicht sind das aber auch Erlebnisse, die mich zweifeln lassen am Willen Gottes, der mir doch so klar erschien. Erfahrungen, die mich irritieren. Momente, in denen ich einfach nicht weiterkomme. Und später öffnet Gott einem dann die Augen und ich begreife, das war kein Zufall. Das war Gottes Weg, um mich vor Schaden zu bewahren oder auf Neues aufmerksam zu machen. So Stoppschilder auf dem Weg ernst zu nehmen und anzunehmen, ist gar nicht so einfach. Vor allem dann, wenn man sich im Willen Gottes unterwegs sieht. Wenn man meint, seinen Willen, wenn den einer kennt, dann doch ich. Liebe Gemeinde, ich bevorzuge den geraden Weg. Jetzt arbeitet Gott aber oft mit Umwegen und manchmal auch mit Stoppschildern. Und manchmal ist seine Liebe genau das, dass nicht alles glatt läuft, sondern dass er uns auffällt, bevor wir uns verrennen. Und der Biliam lernt auf diesem Weg, wie gesagt, er bringt in dieser Geschichte überhaupt keinen Fortschritt, aber er lernt auf diesem Weg etwas Entscheidendes. Er lernt, dass richtiges Wahrnehmen oft erst dann möglich wird, wenn wir gezwungen sind, stehen zu bleiben und Pause zu machen. Manchmal bringt Gott uns zum Stehen, weil er uns bewahren will, weil wir uns sonst verlaufen würden. Oder weil er uns etwas zeigen möchte, das wir im vollen Lauf übersehen hätten. Und ich sage nicht, dass sich das immer gut anfühlt. Stillstehen, umkehren, warten, das ist meiner Natur nicht sehr naheliegend. Aber vielleicht ist genau da, wo ich Sackgasse sehe, der Punkt, an dem Gott mir sagt, jetzt kann mal was neu werden. Bileam musste erst anhalten, um wirklich zu sehen, wer ihm da entgegenkam. Und um nochmal deutlich zu hören, was Gott von ihm wollte. Und vielleicht ist das ja auch für uns so, dass Gottes Weg für uns erst da weitergeht, wo wir dachten, es geht nicht mehr. Und dann habe ich mich gefragt, vielleicht ist das ja auch im Blick auf all die Veränderungen, die als Gemeinde vor uns liegen, auch so. Ich habe schon öfter gehört, dass Menschen sagen, das kann nicht Gottes Wille sein. Dann denke ich immer, woher weißt du das? Vielleicht ist Gottes Weg, Gottes Wille für uns ja auch ein anderer, als der, den wir bisher für möglich gehalten haben. Für Bileam jedenfalls war Gottes Stopp kein Ende, sondern der Anfang eines neuen und gesegneten Weges. Ich bete. Treuer Gott, lieber Vater im Himmel, manchmal verstehe ich nicht, warum du mich anhalten lässt. Warum Türen zugehen, Wege enden, Pläne scheitern, warum der Körper streikt. Ich will dir vertrauen, dass dein Stopp nicht Strafe ist, sondern Fürsorge. Öffne mir die Augen für das, was ich sonst übersehen würde. Mach mich bereit, neue Wege zu gehen, auch wenn sie anders verlaufen, als ich dachte und mir wünschte. Sei bei mir, wenn ich warten muss, und geh mit mir, wenn du sagst, jetzt kannst du weitergehen. Amen. ich lade herzlich ein zu drei besonderen Veranstaltungen. Die Kirchengemeinde möchte einfach mal Danke sagen. Also danke dafür, dass sich so viele mit Zeit, mit Herz und Ideen in unsere Gemeinde einbringen. Manche machen das regelmäßig, andere wieder ab und zu. Manche machen es sichtbar, andere im Hintergrund. Und wenn Sie sich fragen, ob Sie dazugehören, seien Sie großzügig mit sich selbst. Und wir laden Sie herzlich ein zu einem besonderen Abend und möchten als Kirchengemeinde Danke sagen, weil Gemeinde, das sind Gott sei Dank nicht nur die Menschen in Schwarz, weil dann könnte man den Laden auch zumachen, das sind Sie. Und ohne Sie wäre vieles nicht möglich. Und deshalb laden wir ganz herzlich ein zu einem Mitarbeiter-Dankabend mit Timo Böcking und Martin Buchholz. Der Böcking kommt, glaube ich, ursprünglich aus Willensdorf, ist Professor für Popmusik an der Musikhochschule in Witten und auch an der Musikhochschule in Köln tätig. Und Martin Buchholz macht Texte, Gedanken und sowas. Die beiden kommen Samstag, den 1. November um 19.30 Uhr in die Erlöserkirche nach Salchendorf. Jetzt denken Sie vielleicht, naja, ich guck mal, ob ich komme. Das ist für uns nicht so gut, weil da soll es auch Fingerfood geben, also Essen für die Finger. Und da muss es ja genug von geben und deshalb müssen wir ja wissen, wie viele Leute kommen. Und deshalb, nur deshalb, ist es wichtig, dass Sie sich anmelden. Gucken Sie nicht so zögerlich. Das können Sie per Telefon im Gemeindebüro tun, Sie können das auch per E-Mail machen, Hauptsache Sie machen es. Was nicht so gut ist, ist, wenn Sie in der App anklicken, ich komme. Weil dann weiß man nicht, mit wie vielen man kommt. Weil Sie können ja auch, weil wenn Sie sagen, ich bin ja die Einzige in der Familie, die ehrenamtlich mitarbeitet, aber wenn Sie ehrenamtlich mitarbeiten, müssen die anderen ja auf Sie verzichten und dafür wollen wir denen auch Danke sagen. Haben Sie verstanden, wohl? Also, ich lade Sie herzlich ein, 1.11. Mitarbeiter-Dankabend, bitte anmelden. Und wenn Sie denken, ich mache doch so wenig, dafür will ich gar kein Danke haben. Wir wollen Ihnen trotzdem Danke sagen. Manchmal sagen die Leute ja, ach, dafür nett. Ja, wenn ich dafür, wofür dann? Also lassen Sie sich gefallen, dass sich jemand bedanken möchte. Und dann haben wir gedacht, wenn die schon mal hier sind, der Böcking mit seiner Musik, dann haben wir ihn gefragt, ob er nicht so ein Projektchor-Projekt machen würde an dem Samstag. Das macht er jetzt auch noch. Also der Pianist und Komponist und Dozent und so. Das ist auch am 1.11. von 10 bis 17 Uhr in der Erlöserkirche in Salchendorf. Und wenn Sie dann 7 Stunden geübt haben, das hört sich schlimmer an, als es ist, dann gestalten Sie mit diesem Projektchor am 2. November den Gottesdienst mit. Da wird dann der Martin Buchholz auch predigen. Das wird schön. Aber Sie merken es nur, wenn Sie hingehen. So, dann habe ich noch was. Das ist das dritte und letzte. Heilsam, Gottes Nähe in Krankheit erfahren. Einladung zum ökumenischen Gottesdienst für Kranke und Gesunde am Freitag, 17. Oktober, das ist nächsten Freitag, um 19 Uhr in der Klosterkirche auf der Eremitage. Also Sie haben auch nicht mit der Umleitung zu tun, einfach über Willensdorf auf die Eremitage. Gottesdienst für Gesunde und Kranke mit Fürbitte, Segnung und Salbung, 17. Oktober, 19 Uhr. Und wenn Sie da weitere Fragen zu haben, können Sie den Christoph und die Christine Siekermann fragen, die sitzen da. Und dann muss ich noch verkünden, dass es heute kein Kirchcafé gibt. Ja, schade. Das hat wieder damit zu tun, dass eigentlich noch mehr Menschen zum Mitarbeiter-Dankabend kommen könnten. Also wir haben tatsächlich auch ein Problem im Blick auf Menschen, die sich engagieren und mitmachen. Also wenn dann ein paar nicht können, gibt es dann schon mal kein Kirchcafé, so wie heute. Wenn Sie sagen, das soll sich ändern, können Sie sich gerne melden. Das geht dann auch bei mir. Das war es an Infos. Dann verstarben aus unserer Gemeinde Menschen und wurden in der vergangenen Woche kirchlich bestattet. Es verstarb Esther Sauer aus der Straße an der Lützelbach im Alter von 90 Jahren und Karl Gieske aus der Senioreneinrichtung Freier Grund im Alter von 96 Jahren. Christus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Wir beten für andere und uns und stehen dazu auf. Ich lade Sie sehr ein, immer wenn es heißt, gemeinsam rufen wir zu dir in das Gebet mit dem gesungenen Herr, erbarme dich, einzustimmen. Vater im Himmel, du bist bei uns im Leben und im Sterben. Du rufst uns ins Dasein und dann auch in den Tod. Wir bitten dich für Esther Sauer und Karl Gieske, sei ihnen gnädig. Ihre Angehörigen begleite in der Trauer. Gib und stärke ihnen und uns die Hoffnung durch dein Wort, dass der Tod für die, die dir vertrauen, der Durchgang ist zum Leben mit dir. Vater im Himmel, überwinde unsere Angst vor dem Leben und unsere Angst vor dem Sterben. Schenk uns dein Licht, damit die Finsternis des Todes uns nicht gefangen hält. Treuer Gott, lieber Vater im Himmel, wir denken an die Menschen, die sich gerade in ihrem Leben überfordert oder verloren fühlen, die vor Entscheidungen stehen, deren Ausgang sie nicht kennen. Schenk ihnen Vertrauen und Mut, dass sie spüren, du gehst mit, du bist da, auch wenn Wege sich verschließen. Gemeinsam rufen wir zu dir. Wir bitten für unsere Gemeinde, dass wir einander stützen und begleiten, Wege gemeinsam gehen, einander ermutigen und deine Liebe sichtbar leben. Lehre uns, auf dich zu schauen, geduldig zu bleiben und dankbar zu sein für die Begegnungen, die uns stärken. Gemeinsam rufen wir zu dir. Wir bringen vor dich die Not der Menschen in Israel, in Palästina. Herr, wir wünschen uns, dass Frieden wird. So viele Unschuldige leiden unter Terror, Gewalt und Angst. Schenk deinem Volk Israel Schutz und Frieden und den Geiseln endlich die versprochene Freiheit und auch den Palästinensern Sicherheit und eine Zukunft in Würde. Schreibe du Frieden hinein in diese Region, damit Hass und Gewalt nicht das letzte Wort haben. Was uns persönlich bewegt, sagen wir dir in der Stille. Gemeinsam rufen wir zu dir. Herr, erbarm dich. Treuer Gott, lieber Vater im Himmel, du gehst mit uns, auch auf Umwegen durch Stopps und überraschende Wendungen. Du hörst unsere Sorgen, siehst unsere Wege und hältst uns in deiner Liebe. Alles, was uns bewegt, legen wir in deine Hände und beten zusammen, wie du uns zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir bleiben stehen und singen. Ein reich erfülltes Leben. Und so geht im Segen Gottes in die neue Woche. Der Herr segne dich und behüte dich. Er blicke dich freundlich an und sei dir gnädig. Der Herr sei dir nahe und er schenke dir seinen Frieden. Amen.